Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nicht mal mehr eine Woche bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Deswegen ist es höchste Zeit für einen unserer VRM-Podcasts Korte und Rink. Mein Name ist immer noch Dennis Rink und auch heute darf ich wieder mit dem renommiertesten, charmantesten, fachlich besten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Karl Rudolf Korte, sprechen. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, Herr Rink. So großartig wurde ich noch nie angekündigt. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, oder?
Nee, ich komme da jetzt nochmal zu. Ich brauche gleich Ihre Unterstützung, deswegen musste ich mich ein bisschen einschleimen.
Ach so, okay, weil normal starten Sie sehr, sehr schlicht und vielleicht auch mit so einem pessimistischen Grundton.
Ja, aber wie gesagt, ich habe Großes vor und da bräuchte ich jetzt zumindest kurzzeitig Ihre Unterstützung. Und zwar habe ich auf der Sache mit dem Hocker nochmal drüber nachgedacht aus der vergangenen Woche und stehe jetzt kurz vor der Markteinführung. Es geht jetzt nur noch um den Namen und da bräuchte ich Ihre Freigabe. Wenn es um einen Hocker für Herrn Korte geht, würde ich den gerne Horte nennen.
Ja.
Wollte das jetzt aber nicht über Sie hinweg tun, weil der wird ja quasi mit Ihnen verbunden und mit Ihrem Emblem dann weltweit eingeführt und natürlich kommt Ihnen auch ein Exemplar zu.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Solange weltweit so schlechte Podien sind, so schlechte Stehpulte sind, die nicht mobil sind, die man nicht rauf, runter verschieben kann oder verändern kann, da ist es natürlich wichtig und angemessen. Immer die richtige Größenordnung, die Proportionen müssen stimmen, sonst kann ja niemand zuhören.
So, dann kann ich mich jetzt auch aufhören einzuschleimen, weil wir haben quasi das Go für den Horte.
Ja,
Vielen Dank,
gut.
Herr Korte.
Ja, bei Ihrer Überlänge müssen Sie sich ja solche Gedanken nicht machen.
Nee, ich müsste mich eher kürzen, also inhaltlich und körperlich, das stimmt, ja.
Ja, aber es hat, kann auch Nachteile haben. Haben wir ja im TV-Duell gesehen, wenn einer auf den anderen runterguckt, das ist nicht nur von Vorteil für den, der runterguckt. Ne? Das wirkt ja doch ein bisschen arrogant. Kann das sein, auch von der Höhe her, dass Sie vom Lerchenberg auch ein bisschen arrogant dann wirken?
Also Ihnen, Herr Korte, trete ich immer sehr demütig entgegen vor dem Hintergrund dessen, weil ich meine, einschätzen zu können, was Sie alles wissen. Das flößt mir Respekt ein.
Okay, dann lasse ich das für heute mal gelten und ziehe diese Irrtumswahrscheinlichkeit dann auch zurück, die ja auch manchmal mit Ihnen verbunden ist.
Jetzt, wo wir das Geschäftliche geklärt haben, kommen wir zum Inhaltlichen. Und zwar sprechen wir uns, Herr Korte, heute in diesem Podcast das letzte Mal vor dem 23. Februar. Das heißt, es ist Zeit für ein Zwischenfazit, ist ein bisschen, dafür ist es schon sehr spät, aber für ein erstes Fazit dieses Wahlkampfs. Was haben wir denn die letzten Wochen aus Ihrer Sicht für einen Wahlkampf erlebt unter sehr besonderen Voraussetzungen, aber vielleicht auch, wenn man es vergleichen kann, im Hinblick auch auf andere Wahlkämpfe?
Die Taz hatte einen sehr schönen Flyer, da heißt es, die echten Probleme lassen sich nicht abschieben. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ein Wahlkampf, der sich so verdichtet hat auf das Abschieben, auf das Migrationsthema, auf die innere Sicherheit, davon war vor Monaten nicht auszugehen, weil der Grundduktus war natürlich die Unzufriedenheit in Alltagsfragen, was Finanzen und Wirtschaft anbelangt, Inflationsängste, solche Punkte, also wie kann ich günstiger tanken, mieten, einkaufen, das hat auch im Kontext des amerikanischen Wahlkampfs sehr stark hier dominiert bei der Wahrnehmung der Bürger über das, was Politik auch leisten soll. Und das hat sich doch durch diese Attentate sehr deutlich und sehr massiv verschoben und dann nochmal zugespitzt durch diese parlamentarische Wolte erstmals für eine konservative Partei sehenden Auges absichtsvoll mit der AfD eine Mehrheit hinzubekommen. Das hat nochmal ein, es war wie so ein Signalereignis, auf das wir uns sehr lange Zeit immer weiter auch beziehen werden, sodass dieser Wahlkampf zu diesem Thema plötzlich stattfand oder deutlicher über Wochen und andererseits Umfragen, die auf das Persönliche gegangen sind und danach gefragt haben, was die Leute persönlich betrifft, immer wieder bei Wirtschafts- und Finanzfragen und durchaus auch bei Frieden und Sicherheit angekommen sind. Also es ist nicht identisch gewesen, das, was die Parteien am Ende vorgestellt haben und das, was die Bürger wirklich im Kern beschäftigt.
Sie haben es angesprochen, es war ja, also logischerweise durch die, oder traurigerweise durch die Attentate war das Thema Asylpolitik vordergründig, wobei wir da ja auch häufig nur über das Thema Abschieben gesprochen haben, also selten über Integration, sondern meistens über Ausweisungen und über die Möglichkeit von Grenzschutz. Was wir aus Umfragen wissen, so ein bisschen auf dieses Thema innere Sicherheit einspielt, aber jetzt nicht ganz dieses Thema abdeckt, haben die Politiker in diesem Wahlkampf eine Chance vertan, auch schon bei der Themensetzung neben diesem aktuell getriebenen zu zeigen, dass sie sich mit den wahren Problemen der Leute beschäftigen wollen, oder hatten sie gar keine andere Chance, weil die Aktualität sie dorthin gedrängt hat?
Doch, die Chance wäre da gewesen, das Thema auch anders zu framen. Und diese Chance haben die meisten Parteien nicht genutzt. Das, was eigentlich fehlt, sind Zukunftsthemen, ne, die über den Tag hinaus verweisen. Mit ganz großer Wucht ist ja das auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt nochmal allen klar geworden, welche Zukunftsthemen fundamentalster Art anstehen, bei der wir, wenn wir nicht aufpassen, eben nur Zuschauer sind. Und wie wir uns geradezu von faschistischen Regimen in Moskau und in Washington gleichermaßen umstellt sehen. Das ist ja uns schon länger so bewusst, aber mit dieser Massivität ist es deutlich geworden. Und welche Antwort haben wir jetzt als Europäer darauf? Also wie europäisch hätte dieser Wahlkampf eigentlich sein müssen, um eine europäische Antwort zu finden auf das, was sich weltweit tut? Und da fehlt Zukunft. Das Thema Zukunft in vieler Hinsicht ist ausgespart worden. Wir haben auch keine drei originellen großen Ideen, wie jetzt Aufschwung, Wachstum zu organisieren sind. Eigentlich sind es Ladenhüter an Themen, die rausgeholt worden sind. Ich bin kein Ökonom, kein Experte, aber ich habe das sofort verstanden, aus welcher Zeit diese Vorschläge kamen. Das waren alles Vorschläge, die schon mal da waren. Und das finde ich enttäuschend. Also die Wählerinnen und Wähler sind eigentlich unterfordert worden durch das, was in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt hat.
Wir hatten ja, also ich sehe es ähnlich, weil ich auch fand, dass es sich auch beim TV-Duell, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, war natürlich die Themensetzung auch im Prinzip diese zwei Blöcke, Asyl bzw. Migrationspolitik und Wirtschaft, aber Wirtschaft auch immer auf so einer Metaebene, die jetzt auch keine detaillierten Konzepte irgendwie zuließ. Und wir haben ja tatsächlich mal bei der VRM in der vergangenen Woche versucht, den Spieß umzudrehen und haben diesen Bürgergipfel veranstaltet, wo tatsächlich wir Experten eingeladen haben zu aus unserer Sicht drängenden Themen auch des Alltags, die mit den Bürgern darüber mal gesprochen haben, vor allen Dingen auch, wie Lösungen aussehen könnten. Und da hatten wir eine Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau da, weil wir gesagt haben, das Thema Gesundheitswesen ist etwas, worauf auch die Politik in Zukunft Antworten liefern müsste und was in diesem Wahlkampf, ähnlich wie zum Beispiel Klimapolitik oder auch Rente, finde ich, überhaupt nicht aufgepoppt ist. Und was diese Frau aus dem Gesundheitswesen geschildert hat, ließ sich zusammenfassen in dem Satz, ist implodiert. Und das war für mich auch ein Fingerzeig darauf, wo ich gesagt habe, da hängt ja sehr viel dran, genauso wie Fragen unseres zukünftigen Lebens, wie Sie es auch angesprochen haben, wirtschaftlicher Natur, Wohlstandssicherung, wie kann das alles funktionieren? Das ging ja völlig unter.
Ja, und wir wissen eben, wie der Zusammenhang ist zwischen dieser Einstellung und der Alltagserfahrung, dass vieles nicht funktioniert, und der Zustimmung zur Demokratie. Denn wenn die keine Lösungen mehr liefert, dann wird das Autoritäre auch weiter unterstützt, auch die Parteien, die einfache Antworten liefern. Politik ist zu Lösungen verpflichtet. Deswegen haben wir dieses Modell. Da ist eben doch vieles durch die Ampel ohne ein Konfliktregulierungsmodell nicht mehr übersetzbar gewesen. Und das ist aber zentral, wenn es darum geht, nicht nur irgendwie Wachstum auszulösen, sondern auch Probleme ins Zentrum zu rücken, die man dann auch lösen kann, wenn man unterschiedliche Interessen in einem Kabinettsmodell versucht, gemeinsam zu erarbeiten und dann mit parlamentarischer Mehrheit auch durchzusetzen. Also das die Lösungsaufgabe, die Lösungsfunktion, die hängt unmittelbar auch mit Demokratiezufriedenheit zusammen.
Wobei ich jetzt auch provokant, also nicht an Sie nachfragen würde, sondern Politiker fragen würde, ob Sie tatsächlich in dem einen oder anderen Bereich tatsächlich auch eine Lösung hätten, nur eben im Wahlkampf nicht über Sie gesprochen haben, oder ob Sie einfach auch relativ blank sind, was eine Lösung angeht.
Es gibt schon die eine oder andere Idee, die sich aber nicht wirklich dann durchgesetzt hat. Die Wahlprogramme sind nicht so innovativ in einer komplexen Gesellschaft sie so zu übersetzen, dass man daraus vielleicht etwas Experimentelles, Kreatives ableiten könnte. Das ist nicht erkennbar gewesen. Es war fast ein Vermeidungswahlkampf im Hinblick auf besondere Ideen und insofern in dem einen oder anderen Akzent schon ein vergleichbarer Wahlkampf zu anderen. Der größte Unterschied zu anderen Wahlkämpfen ist, dass wir eben die Konstanz, über da haben wir schon häufig drüber gesprochen, die Konstanz in Umfragedaten haben, ein Jahr lang praktisch wie im Packeis liegen die Daten unverändert, als wenn es ein entkoppeltes System wäre zwischen dem, was sich so alltäglich tut und dem, was Menschen antworten im Hinblick auf die Wahlprognosen. Wenn es stimmt, ne, 2005 war der größte Irrtum bei Bundestagswahlen in den letzten Jahrzehnten, Irrtum der Demoskopen, fast 10% im Hinblick auf die Unionswerte waren da falsch prognostiziert. Bin gespannt.
Ich wollte gerade nachfragen, das haben Sie letzte Woche ja auch schon mal angedeutet, dass es irgendwie ein Delta gibt zwischen diesen festgefahrenen Umfragewerten und dem, was man so fühlt, beziehungsweise sich vielleicht logisch erschließen müsste, dass da ein bisschen mehr Bewegung eigentlich drin sein muss. Hat sich an diesem Grundgefühl, dass wir da eine Überraschung in einer Woche erleben könnten, etwas geändert?
Nein, er hat sich nicht daran erinnert. Und das ist auch der Unterschied zu anderen Wahlkämpfen. Wir haben andere Themen, das ist richtig, oder Vermeidung im Sinne auch einer asymmetrischen Demobilisierung, wie das die Union über viele Jahre mit Merkel ja gemacht hat, um bloß nicht irgendwie zu mobilisieren, weil man dann eine Polarisierung und Gegenpolarisierung und Gegenmobilisierung auslöst, lieber die Ideen der anderen gut finden. Das hat ja doch häufig auch Merkel zum Sieg geholfen. Aber parallel gab es natürlich Parteien, die aufgeholt haben, die daraus auch die eigene Erzählung geradezu kreiert haben, dass sie super sind im Aufholen. Je nachdem, welchen Stichtag man nimmt, holt man immer auf oder verliert. Aber diese Form von Bewegung ist ja diesmal überhaupt nicht zu erkennen. Natürlich kann eine Verschiebung um einen Prozentpunkt am Ende dazu führen, ins Parlament zu kommen und damit die Regierungsbildung zu verändern. Das ist klar. Und wenn überhaupt so seit 2 Wochen Veränderungen erkennbar sind, die sich vielleicht stabilisieren, dann bei den Linken, die doch aussichtsreicher im Moment aussieht, reinzukommen. Aber wenn wir bei kleinen Parteien mit 1 bis 2%, bei großen mit 3 bis 4% so einen Fehlerkorridor sehen, dann besagt das nach wie vor nicht viel, sondern fundamental gibt es keine Veränderung, sondern die Proportionen sind gleich, die Größenordnungen sind gleich, der Abstand ist gleich. Das habe ich noch nicht erlebt bei Wahlkampfumfragen, und zwar über 12 Monate, sodass man sagen kann, egal wie der Wahlkampf offenbar gelaufen ist, welche große Ereignisse es gab, der Wahlkampf hat diesmal offenbar nichts verändert. Normalerweise verändern Wahlkämpfe durchaus etwas in der Wählermeinung.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz auf das Spitzenpersonal blicken, und zwar in alphabetischer Reihenfolge angefangen. Also mit dem Nachnamen kommt bei mir nach meinen alphabetischen Kenntnissen Robert Habeck zuerst. Wie haben Sie ihn im Wahlkampf wahrgenommen?
Ganz stark gestartet mit einem Parteitag in Wiesbaden, der absolut zukunftsgerichtet war, kein Rückblick auf die Ampel, keine Hinweise, dass man daran beteiligt war, sondern die Chancen, die Möglichkeiten, die man sieht, um etwas zu verändern in diesem Land und diese Merkel-Lücke zu besetzen, eine progressive Mitte, eine linke Mitte, die offenbar mit Themen da uns Angebote zuzumachen, auch mit den Originellen, diesem Küchenwahlkampf mal etwas anderes zu inszenieren. Das hat auch über einige Wochen durchaus offensiv geradezu verfangen. Man war neugierig. Die Grünen wirkten total mit Habeck befreit aus der Umklammerung der Ampel. Das gab unheimlich viel Rückenwind. Und dann gab es aber die Hinweise dann ein bisschen verstolpert, ob es mit Habeck auch Sozialabgabenpflicht gibt für Kapitalerträge. Das
Bisschen
war
verstolpert
schwierig
ist
von der
gut.
Sache her, absolut begründet, passt auch zur ambitionierten Politikvorstellung der Grünen, aber es war überhaupt nicht übersetzt in eine Geschichte, es war nicht übersetzt in Zahlen, das war ein Herumgeeiere, man wusste am Ende nicht, war das ein Testballon, ist das ernst gemeint, ab welcher Größenordnung, das war wirklich nicht wirklich gut. Und dann ist bei dem Thema, was dann überwölbend war, Migration und innere Sicherheit, ja nicht die strahlende Chefkompetenz, die den Grünen zugemessen und zugerechnet wird. Und in den letzten Tagen dann auch noch der ein oder andere Punkt, den Habeck von seiner linken Front praktisch zurücknehmen musste bei dem Punkteplan. Das wirkt dann nicht mehr so elegant und so geschlossen, sodass diese Vehemenz des Optimismus vom Anfang die Grünen auf der Strecke verloren haben.
Wenn ich jetzt den Wahlforscher zu einer prozentualen Größenordnung versuchen würde rauszukitzeln, wie stehen die Kanzlerchancen von Robert Habeck?
Die stand am Anfang günstiger. Also meine Einschätzung vor Wochen war, dass die Grünen vor der SPD liegen. Das sehe ich im Moment so nicht mehr. Also ja, die gehen ja Wochen zu Woche, ist der eine vorne, dann der andere. Aber so von der Tendenz der Einschätzung, wenn sie vor der SPD liegen und viele kleine Parteien kommen rein, schließe ich nicht aus, dass eine Mehrheit auch machbar ist in der Sammlung von drei, vier verschiedenen Parteien.
An der zweiten Stelle im Kanzleralphabet kommt M wie Merz. Über den haben wir ja
Ja.
schon ein paar Mal gesprochen in den vergangenen Wochen, aber so zusammenfassend.
Zusammenfassend kann man sagen, bis zu diesem besonderen Tag im Bundestag oder eigentlich die Doppelung mittwochs und freitags ein doch in der Regel fast schon präsidial auftretender, freundlicher, gewinnender Akteur, sehr souverän die Programmatik eines neuen konservativen Unionsverständnisses vermittelt, damit auch in seinem Klientel gut auf Resonanz stößt. Die Irritation hängt in Inhalt und Form mit dieser Migrationsdebatte zusammen. Das war irritierend, weil man jetzt nicht weiß, welcher Merz ist jetzt der, der am Ende zu wählen ist. Ist es der, der präsidialer aufgetreten ist und der in seiner Sprache so geblieben ist, wie er immer war? Also auch kein Zweifel in einem Satz in irgendeiner Weise einzubauen, sondern schon eine Geradlinigkeit in der Sprache hat, aber jetzt etwas anderes vorgestellt hat, was wir ja aus dem Trumpismus eigentlich kennen. Und das war das Irritierende. Also 5 Punkte, nur die, keine Abweichung davon lässt er gelten, keine Kompromisskultur. Und die will er am ersten Tag übersetzen in richtigen Kompetenz aus dem Kanzleramt heraus. Das war sehr irritierend, weil das aus der Form der Kanzlerdemokratie herausfällt, unabhängig vom Inhalt dann eine parlamentarische Mehrheit hinzubekommen, sehenden Auges mit der AfD, also eine Imitationsstrategie zu fahren, die der größte Fehler ist, langfristig die Konservative eingehen können. Im vergleichenden Parteienwettbewerb sehen wir das in Europa, dass man das vermeiden sollte, dass die Bastionen, um liberale, offene Gesellschaft zu erhalten, vor allen Dingen dann erreicht wird, wenn die Konservativen nicht versuchen, die Nationalautoritären in irgendeiner Weise zu imitieren. Kurzfristig hat er Erfolg damit gehabt, aber langfristig, falls er diesen Imitationsweg weiter beschreitet, wird das sehr problematisch werden können. Also sie haben wir zwei Seiten eigentlich von ihm gesehen. Insofern ist das sehr interessant, dass er beides nach wie vor offenbar im Gepäck hat.
Wobei diese zweite Seite, während ja diskutiert man ja häufiger, ich zumindest in Journalistenkreisen, ob wir in einer gewissen Blase unterwegs sind und auch nur für diese Blase dann berichten oder unsere Gedanken wägen. Aber es gab ja eine gewisse Gruppe von Menschen, auch Wissenschaftlern, die sich einig waren oder die sich die Frage gestellt haben, kann man ihm jetzt noch trauen? Was passiert, wenn er Kanzler ist und er doch dann Bündnisse eingeht mit der AfD? Aber wenn ich mir jetzt so seine Zustimmungswerte angucke, hatte das ja wenig Auswirkungen, was dort passiert ist, auf seinen Stellenwert in der Bevölkerung.
Die Werte haben sich nicht fundamental verändert. Deswegen sage ich ja, kurzfristig kann man sagen, ist das ein Erfolg. Das Thema hat jetzt nicht eingezahlt bei der AfD, die einfach nach oben gegangen sind. Die Union hat dadurch nicht verloren. Sie hat das Thema an sich gezogen in einer geradezu aggressiven Weise, die auch die Altkanzlerin dann nochmal in Szene gesetzt hat geradezu, die sich ja sonst zurückhält. Insofern war das schon ein besonderes Signalereignis, was viel verändert hat. Also kurzfristig kann man sagen, hat er leicht dadurch gepunktet, aber wie das eben langfristig aussieht, das wird zu beobachten sein.
So, jetzt bin ich gespannt auf die Kanzlerchancen.
Ja, die Kanzlerchancen sind natürlich da, wenn nicht viele Kleinparteien reinkommen, ne? Dann können die anderen SPD oder Grüne versuchen, Mehrheiten hinzubekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Merz nach dem Modell von Hessen auswählen kann, den Partner zwischen Grün und Rot, die sind da und die sind sehr, sehr realistisch.
Deswegen fand ich ja dann seinen offenen Wahlkampf gegen die FDP vom Kalkül her nachvollziehbar, aber dann ja doch sehr erstaunlich. Ähnlich kalkuliert und nachvollziehbar fand ich dann Christian Lindner, der gesagt hat, er sieht sich als kommender Finanzminister in einer Deutschlandkoalition. Fand ich eigentlich auch im ersten Augenblick sehr lustig. Im zweiten Augenblick natürlich auch einer gewissen Logik folgend. Wer ja aber wahrscheinlich dann ab dem 23. Februar keine führende Rolle mehr spielt, beziehungsweise danach nach einer geschriebenen Koalition, ist ja Olaf Scholz, es sei denn, er bleibt Bundeskanzler, Herr Korte.
Ja, wenn er die Grünen an sich bindet, wenn die Grünen weniger haben als die SPD, wenn BSW reinkommt, wenn die Linke reinkommt und das nicht Vorstellbare vorstellbar wird, dass er daraus versucht, eine Mehrheit zu kreieren, kann ich mir inhaltlich auch personell überhaupt nicht vorstellen, aber es wäre ein Rechenmodell. Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Er ist das Gesicht der Ampel, der Bundeskanzler, und die Mehrzahl ist mit der Ampel extrem unzufrieden. Mit allen Kanzlerkandidaten sind die Leute nicht wirklich zufrieden. Es ist ein Wettbewerb der Unbequemen und der Unpopulären, der Nichtpopulären. Alle haben Minuswerte. Die einzigen positiven Werte seit 2, 3 Wochen konstant haben, also Pistorius sowieso, aber auch Wüst. Die anderen haben alle Minuswerte. Ja, und er wird eben als derjenige Kurzzeitkanzler vermutlich in die Geschichte eingehen. Ebenso wie Kiesinger der einzige Kanzler ist, der nochmal angetreten ist und nicht wiedergewählt wurde. Das ist ein Schicksal, was ihn ereignet, was in der Demokratiegeschichte durchaus vorgesehen ist, aber natürlich für den Einzelnen nicht sehr schön ist. Aber ist klar, irgendwo haben wir unsere Vorstellung als Wähler von der Ampel gebildet und die ist mit diesem Gesicht, mit diesem Kanzler verbunden, dass er es nicht geschafft hat, diese drei Partner so zusammenzuhalten, unabhängig von dem, was er vorhatte.
Nehme
Also die
an, wenn Sie
Wahrscheinlichkeit
irgendwie.
ist eben, dass die Post Scholz-Zeiten um 18:01 Uhr beginnen da. Und das ist ja das Interessante am Wahlabend, wenn wir sagen, wir haben so festgezurrte Umfragedaten und wir gehen alle davon aus, dass Merz plus X, also Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit, also das handlungsstabile Modell, was die Deutschen am meisten lieben. Wie gesagt, wenn die Umfrage nicht alle irren, ist die Wahrscheinlichkeit ja so gegeben. Dann ist die Frage eben, wer ergreift um 18:01 Uhr welche Wortwahl? Ich bin so viele Jahrzehnte bei den Wahlen dabei, ich bilde mir mal ein, dass ich sehen kann, welche Koalitionen entstehen, wie die Körpersprache der Leute ist, die erstmals in so einem Set an dem Stuhl im Studio zusammentreffen, wie freundlich, wie nah, wie vertraut, das kann man ganz gut schon ablesen. Dann kommt es auch an, was man so ab nachmittags an Sprachregelung in der Partei gefunden hat, wer noch mit wem auf welches Foto will. Mit Verlierern will niemand mehr auf dem Foto. Ich prognostiziere, dass ab 18:01 Uhr, sollte Scholz nicht eine Mehrheit hinbekommen, niemand mehr auf ein Foto will mit Scholz.
Noch nicht mal Frau Esken. Könnten sich doch zwei Verlierer dann zusammentun.
Ja. Nein, aber ich habe da schlimme Szenen gesehen, auch von Hannelore Kraft beispielsweise in NRW, die verlor und die dann am Ende mit ihrer Entourage aus dem Hinterausgang da rausging, aus dem Landtag. Das war nicht schön zu sehen. Merkel, auch bevor Schröder sie in dieser Elefantenrunde, der Berliner Runde, so desavouierte, dass sich alle um Merkel scharten, um sie am Ende zu schützen. Aber vorher wollte im Adenauerhaus auch niemand mehr neben ihr sitzen und auf ein Foto, weil sie die Wahlverliererin war. Das ist sehr interessant. Das kann man ganz viel beobachten. Aber ich finde es interessant zu sehen, wie stark dann der Parteivorsitzende Klingbeil wird, wie stark der extremst populäre Verteidigungsminister Pistorius dann wird. Das wird man sehen. Also wie die Post-Scholz-Akteure sind. Und ich habe mir nochmal angeguckt, in der Merkel-Biografie kann man ganz gut sehen, auch wie sie es damals geschafft hat, ja, Merkel an die Außenlinie zu bringen. Es war eben auch vor der Wahl die Abstimmung mit dem Kanzlerkandidaten Stoiber bei einem Frühstück in Wolfratshausen 2002, als Stoiber eben Kanzlerkandidat war. Sie hat ihm bei diesem Frühstück angeboten, dass sie verzichtet und Stoiber in den Vortritt gelassen. Sie hat dann mit der CDU den CSU-Wahlkampf sehr stark und klar unterstützt und hat dann einen Tag, kann man lesen, vor der Wahl sich nochmal in der bayerischen Staatskanzlei mit Stoiber zusammengesetzt und der hat in großer Dankbarkeit das auch nochmal so wahrgenommen, dass die CDU ihn sehr unterstützt hat und sie hat dann vereinbart, dass doch die CDU-Vorsitzende, egal wie die Wahl nun am nächsten Tag ausgeht, nicht sich in die Kabinettsdisziplin einbinden lassen sollte. Das wäre für die Machtarithmetik nicht gut. Interessant, wenn man das auf die heutige Zeit vergleicht. Auch der jetzige bayerische Ministerpräsident wird sich in ein Kabinett nicht einbinden lassen, sondern setzt auf die Koalitionsgespräche und setzt darauf, in den Runden des Koalitionsausschusses als Parteivorsitzender zu dominieren. Und bei dieser Gelegenheit, einen Tag, also vor der Wahl, hat sie eben mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und dem Kanzlerkandidaten der CSU vereinbart, dass sie auch Fraktionsvorsitzende wäre. Also der Parteivorsitz, CDU und Fraktionsvorsitz in einer Hand. Er war so dankbar, dass sie ihn so gut unterstützt hat, dass er sofort eingewilligt hat. Und dann haben beide Parteivorsitzende praktisch dann sich entschieden, den Fraktionsvorsitz an Merkel oder sich selbst entschieden zu geben. Und sie schreibt an einer Stelle dann, aber es gab ein Problem mit Merz und zwar von Beginn an. Wir wollten beide Chef werden. Das schreibt sie in ihrem Buch. Fand ich also eine sehr schöne Formulierung. Also da gibt es Ähnlichkeit. Mein Punkt ist zu sagen, jetzt fallen die Entscheidungen, wer danach eine Rolle spielt. Es wäre naiv davon auszugehen, dass sich das Tage danach zeigt. Jetzt laufen sich viele warm, die bereits ahnen, wie es ausgeht, um dann eine besondere Startposition zu haben. Ich erinnere an die besondere Formulierung von Steinmeier damals nochmal, der eben sagte, ich übernehme die Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis und gehe deshalb in den Fraktionsvorsitz und hat damit seine Position beschrieben, die ihm dann niemand mehr streitig gemacht hat.
Das heißt, dass im Prinzip kann ich mir das so vorstellen, als sind da verschiedene Szenarien vorbereitet in der Schublade und die Politiker oder die das in Frage kommende Spitzenpersonal ist so gebrieft, dass die dann ad hoc sich für Variante A, B, C entscheiden können und wissen, wie sie dann rausgehen, weil alles, was sie ja so in dieser, um diese Berliner Runde beschreiben, das sind ja tatsächlich sehr entscheidende Minuten und erste Stunden nach 18 Uhr, weil da wird ja tatsächlich ein falsches Wort, ein falscher Satz kann da ja jedem zum Verhängnis werden.
Ja, und auch die Bilder, ne, spielen eine Rolle. Wie tritt man auf? Ich finde auch interessant, es gab ja über fast 10 Jahre auch bei den Landtagswahlen immer die Bilder mit den Partnerinnen oder Partnern zusammen. Das ist völlig weg. Es war früher nicht der Fall und danach auch nie mehr. Die sind doch fast immer alleine mittlerweile. Auch mit wem man dann auf die Bühne geht, ist daraus kann man dann auch was ableiten. Aber die Machtkonstellation ab 18 Uhr sind eben andere als vor 18 Uhr, nicht nur in den Mehrheitsverhältnissen, sondern auch in der Machtarithmetik der antretenden Parteien, und zwar fundamental anders. Und da kann es das Lagegeschick einzelner Akteure sein, daraus jetzt was zu machen, etwas zu gestalten, neue Macht zu generieren oder eben auch versagen in dem Moment. Nicht alles ist im Vorfeld geplant, aber da sind viele Emissäre, die herumreisen, in den Bundesländern auch ganz sicher für alle Parteien und versuchen schon Leute aus den Landesverbänden auch auf ihre Seite zu bekommen. Das ist das Interessante, was man im Vorfeld weiß. Also wie stark wird Habeck am Ende unterstützt von den Landesverbänden in der Möglichkeit, in eine Regierung einzutreten oder eine Oppositionsrolle anzunehmen, also in Koalitionsverhandlungen einzutreten, falls ihm das die Option zuwächst oder nicht. Das ist ja alles nicht entschieden. Also wen kriegt er im Vorfeld schon auf seine Seite? Da wird er sich ja jetzt darum bemühen. Das ist nicht eine Sache, die erst montags beginnt.
Und Sie mittendrin an dem Sonntag, Herr Korte.
Ja, natürlich, immer mittendrin. Das ist interessant. Diesmal ist, glaube ich, die ARD mit der Berliner Runde dran. Vor 3 Jahren war das wirklich super interessant, als alle an einem vorbeigehen mussten in das Nachbarstudio, in den Nachbarraum. Es war im Telekom-Gebäude da in Berlin. Und da konnte man jeden noch mal kurz sprechen. Und das ist nach wie vor bei mir tief verankert. Der große Optimismus von Laschet ist doch noch mit Jamaika hinzubekommen, weil die Mehrheit hätte ja dafür gehabt. Die waren im Abend da. Ne? Und bei der Berliner Runde, wie wir auch gesehen haben, dass Baerbock und Lindner gemeinsam praktisch sich verständigten, dass sie sich überlegen, wen sie sich heraussuchen. Das war ja bei dem Gespräch auch plötzlich da. Also das Kanzlercasting dieser Citrus-Fraktion hat es ja vorher so in der Form nie gegeben. Und danach haben sie das ja bis zur Bildikone stilisiert, dass sie wirklich in der Tat sich überlegt haben, wen sie sich als Kanzler dazu suchen.
Das Selfie.
Ja, genau. An einem Ort, an dem eben auch Allwissensjournalisten, so wie Sie beispielsweise, es nicht wussten, wo die plötzlich waren und wer mit wem da wann verhandelt hat.
Stimmt, dieses Selfie ist tatsächlich ein Dokument der Zeitgeschichte, ja. Herr Korte, vielen Dank für die Einblicke heute. Ich habe schon erwähnt, mittendrin, so wie Sie jetzt schon von diesem Sonntag sprechen, auch weil es natürlich ein nicht alltägliches Ereignis ist, ist entweder diese Woche auch schon geprägt von diesem Ereignis für Sie oder sind Sie auch schon voller Vorfreude, Spannung? Was fühlen Sie?
Also die größte Vorfreude ist natürlich, dass ich wieder mit Ihnen einen Podcast machen darf. Das ist natürlich durch nichts zu toppen.
Das muss ich auch
Und
für alle Hörerinnen dort draußen nochmal hervorheben. Also, Herr Korte, an dieser Stelle nochmal schon vielen Dank, dass wir an dem nächsten Montag, unserem Aufnahmetag, auch am Tag nach der Wahl die Möglichkeit haben, das hinzubekommen, weil Sie ja quasi von einer TV-Schalte über Morgenmagazine, Mittagsmagazine, Spezials, also Sie kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Fernsehen und dass Sie sich trotzdem zwischendurch Zeit nehmen für unser kleines Format, finde ich ganz, ganz toll und herausragend.
ja, der Lieblingschefredakteur natürlich, der spielt eine große Rolle und meine wichtigste Regionalzeitung natürlich auch. Insofern, das ist selbstverständlich. Aber ja, die Woche bin ich schon in Berlin auch zu Vorträgen. Viele wollen natürlich vorab auch eine Einschätzung haben. Ich äußere mich natürlich nie zu Prognosen, aber eine Einschätzung, so wie wir heute auch gesprochen haben, über was ist vergleichbar, was ist anders, was ist unterschiedlich, das kann man natürlich schon machen. Also insofern sind schon viele Termine in Berlin, auch nochmal an anderen Orten. Und dann bin ich konstanter ab Freitag Nachmittag auch in Berlin dann.
Und schon im Tunnel
Ja, Tunnel weniger, sondern nochmal letzte Gespräche dazu führen und dann die Sendung kommt aus dem Futurium, also die Wahlsendung des ZDF. Da kam auch die letzte, da war ich ja in Japan, war ich nicht dabei. Die US-Wahl wurde, kam, glaube ich, auch aus dem Futurium. Insofern mal eine andere Arena als Hintergrund. Ist ja ein tolles Museum, kann ich nur
dann.
empfehlen, direkt neben dem Hauptbahnhof mit wirklich Zukunftsspielen, Zukunftsgeschichten, Zukunftserlebnissen. Das ist wirklich ein sehr gutes, modernes Museum. Insofern interessant, in einem Umfeld von Zukunft eine Bundestagswahl einzuordnen, die natürlich per se Zukunft ausmacht. Man wählt, man handelt Zukunft. Das ist wie auf dem Aktienmarkt, auf dem Wählermarkt. Man ist unterwegs, Zukunft zu handeln. Sie wird verhandelt und sie entsteht um 18 Uhr vollkommen neu. Ein Zukunftsmodell einer neuen Bundesregierung, die, und davon bin ich überzeugt, eben abweichend von allen europäischen oder vielen europäischen Ländern eine stabile, handlungsfähige Koalition sein wird, die nach wie vor sehr deutlich die politische Mitte abbildet. Das ist recht einmalig in Europa und das ist auch etwas ganz Besonderes, was bei dieser Wahl wir nicht vergessen sollten. Man kann geradezu mit Leichtigkeit Abwehrkoalitionen gegen die AfD bilden. Man darf es nicht unterschätzen, aber es ist noch gut möglich. Die breite Masse wählt nach wie vor politisch mittig. Das sollte im Alltag nicht vergessen werden.
Es wird ja auch immer wieder betont, dass aufgrund dieser Konstellation die Wahl jetzt zwar wichtig ist, aber die 2029 wichtiger, weil jetzt die Koalition die Chance hat zu zeigen, dass sie es tatsächlich auch miteinander hinbekommen. Und wenn nicht, könnte sich das Bild dieser Mehrheit aus der politischen Mitte 2029 vermeintlich anders präsentieren. Das ist natürlich auch eine hohe Verantwortung für die folgende Konstellation oder Koalition in den kommenden Jahren.
Auch wie die Medien darauf sich einlassen,
Das
unterschiedliche
stimmt,
Interessen
ja.
zu begleiten, die eine Regierung hoffentlich hat, unterschiedliche Interessen durch unterschiedliche Koalitionen und nicht zu jedem Interessenkonflikt zu schreiben, das wäre jetzt alles nur Widerstand untereinander und da wären nur Kämpfe untereinander. Das ist sicherlich auch ein falsches Bild, was man auch nicht transportieren sollte.
Ja, wenn jede Diskussion direkt der Streit ist oder in der Eskalationsstufe es eigentlich unter Streit nichts gibt, das stimmt schon, ja. Oh, Herr Kort, ich bin schon ganz gespannt. Vielen Dank nochmal, dass wir es am nächsten Montag auch hinbekommen. Ich freue mich drauf. Gibt es eine Menge zu besprechen.
Sicher.
Ich wünsche Ihnen eine total interessante und spannende Woche und natürlich einen gelungenen, nicht inhaltlich, also auch für Sie inhaltlich gelungenen, aber einen medial gelungenen Wahlabend, den ich natürlich verfolgen werde, auch die Wahl ihres Anzugs, um diesen Evergreen einfach in dieser Folge auch nochmal platziert zu haben.
Ach ja, okay, der Evergreen. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, nicht nur wählen zu gehen, das machen Sie mit Ihrer Zeitung ja auch Aufrufe dazu, sondern auch sich auf eine persönliche Wahlparty selbst einzustellen, es zu feiern mit anderen, dass wir frei wählen können. Das ist ein Gewinn weltweit, etwas Besonderes, was viele vor uns erkämpft haben, blutig erkämpft haben. Und das soll man nicht einfach wegschenken. Also auch wenn Sie vielleicht mit dem einen oder anderen Ergebnis nicht einverstanden sind oder traurig sein könnten, der Anlass, frei wählen zu können, ist es allemal wert, andere einzuladen, zu feiern, Wahlpartys zu machen.
Ein schönes Schlusswort und ein schönes Plädoyer, um einfach mal was zu trinken. Finde ich auch
Ja.
immer gut. Deswegen, Herr Korte, danke nochmal für diese Inspiration
Gerne.
und eine gute Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Vielen Dank auch dort draußen für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.